Morgen. Es freut mich, hier wieder mal zu stehen und predigen zu dürfen. Und wir haben gerade über die Zeile Dein Wille geschehen, im Himmel wie auf Erden gesprochen. Ich finde es ein herausforderndes Thema. Es hat mich die letzten Wochen, Monate beschäftigt. Teilweise sehr herausfordernd, aber alles ist gut. Als ich mir den Satz zum ersten Mal bewusst angeschaut habe, war meine spontane Reaktion, dein Wille geschehe. Okay, im Himmel kein Problem. Im himmlischen Himmel und im Universum ist nicht meine Verantwortung, habe ich keinen Einfluss. Okay. Der zweite Teil, wie auf Erden, kommt schon etwas näher. Und zwar deshalb, weil ihr, ja auf dieser Erde lebt. Also betrifft es auch uns. Es betrifft jeden Einzelnen von uns. Und da wurde es für mich schon etwas schwieriger. Weil wer mich kennt, weiß, ich habe einen starken Willen. Also, was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Dein Wille? Mein Wille? Da sind Konflikte vorprogrammiert. Und ich habe mich dann gefragt, bin ich denn nur eine Marionette? So wie diese? Das heißt, ich habe keinen eigenen Willen, darf ihn nicht haben. Es gibt einen Spieler und der bestimmt, wenn ich hier laufe, was ich mache. Und wenn er keine Lust mehr hat, dann wird die Marionette wieder in die Ruheposition gebracht. Sie wird gelebt. Sie lebt nicht aus sich heraus. Sie hat nicht mal einen eigenen Willen. Sie ist abhängig vom Willen eines anderen. Mein Wille, dein Wille, nicht so einfach. Ich könnte ja sagen, warum habe ich denn überhaupt einen eigenen Willen? Wenn ich bete, dein Wille geschehe. Warum hat mir Gott denn überhaupt einen eigenen Willen gegeben? Die Fähigkeit, mich selbst zu entscheiden. Schöpferische Kraft. Ich bin sogar nach seinem Bilde geschaffen. Warum darf ich dann nicht wollen, was ich will? Ich denke, manche Menschen, die beten diesen Satz gar nicht, sondern die leben ein Leben lang nach der Devise, mein Wille geschehe. Und in vielen Fällen geht es auch total gut. Mein Wille, ich mache Karriere. Mein Wille, ich gründe eine Familie. Mein Wille, ich baue ein Haus. Mein Wille, ich habe Kinder. Ich habe alles im Griff, alles unter Kontrolle. Ich brauche keinen anderen Willen, nur meinen. Die Devise ist, mein Wille geschehe. Das Problem, mein Wille hat Grenzen. Spätestens dann, wenn mich ein sogenannter Schicksalsschlag trifft. Das heißt, mein Kind stirbt. Ich habe einen schweren Unfall. Ich liege im Koma. Meine Existenz zerbricht. Ich verliere meinen Job. alles läuft schief, dann nützt mir mein Willen, mein Wolle nicht mehr. Ich denke, der eine oder andere war schon mal in dieser Situation. Alles ist zerbrochen, ich stehe da. Aus meiner Erfahrung her, und ich denke für viele andere Menschen, ist es aber auch eine Chance. Auch für diejenigen, die das Vaterunser noch nie gebetet haben, diesen Satz, dein Wille geschehe, noch nie gesagt haben. Es ist die Chance, dass sie Gottes Güte erfahren, Gottes Liebe. Vielleicht etwas serviert bekommen, was sie aus ihrer Not herausführt. Wo sie das erste Mal Gottes Wille spüren, eine Ahnung davon bekommen, was es bedeuten kann. Und aus dem Hilferuf, ich weiß nicht mehr weiter, wenn es dich gibt, Gott, hilf mir, wird dann plötzlich die Erfahrung, ja, Gott hilft einem. Ich kann wirklich sagen, dein Wille geschehe, es ist zu meinem Nutzen. Allerdings, das ist mir bei der Vorbereitung zu dieser Predigt klar geworden, unser menschlichen Verstand erschließt sich nicht immer gleich, was Gottes Wille ist. Und manchmal gibt es einen Willen hinter dem Willen. Also ist mir etwas verzwickt. Also mir ging das selbst so, als ich ein Burnout hatte, 2015. Und das hat mich ziemlich aus der Bahn geworfen. Und ich musste dann in eine Klinik und der Arzt sagte zu mir, Frau Walz, Sie müssen sich einen Teilzeitjob suchen. Das mit der reinen Selbstständigkeit funktioniert nicht mehr. Und ich, muss es denn sein? Und dann meinte er, wenn Sie es nicht machen, sehe ich Sie in 3 Monaten wieder hier oder vielleicht sogar in einer Kiste. Und in diese Kiste wollte ich nicht. Das war eine ernsthafte Drohung. Also habe ich gedacht, okay, vielleicht ist das eine vernünftige Idee. Doch, wie findet man so schnell einen Teilzeitjob? Mit 60 plus ist gar nicht mehr so einfach. Alles, was ich probiert habe, funktionierte nicht. Aber Gottes Wege sind manchmal etwas verschlungen, man braucht etwas Geduld. Aber dann bekam ich einen Anruf, ob ich nicht in einer Sprachschule deutschen Integrationskursen unterrichten möchte. Okay, gut, Gottes Wille, mein Wille, ich habe einen Job. Mal sehr gut. Ja. Die Begeisterung hielt sich am Anfang in Grenzen, weil Grammatik ist nicht unbedingt meine Stärke. Ich war zwar 35 Jahre Journalistin, kann also schreiben, kann auch einigermaßen sprechen, aber Grammatik, sowas wie Plusquamperfekt und was alles so gibt, ja, Katastrophe. Aber okay, ich hatte einen Job, super. Der Anfang war nicht so einfach wegen dieser Grammatik, aber irgendwann klappte es. Und irgendwann begriff ich den Willen hinter dem Willen. Wozu Gott mich eigentlich in dieser Position wollte. Und zwar kann man durch die Sprache ja auch Inhalte transportieren. Und ich hatte ja sehr viele Muslime plötzlich vor mir. Und ich hatte mich davor noch nie mit dem Koran oder irgendwas in diese Richtung beschäftigt. Da ich ja ein ordentlicher Journalist bin, man recherchiert ja immer, habe ich gedacht, okay, du musst dich mit dem Koran auseinandersetzen. Also habe ich mich ernsthaft mit dem Koran auseinandergesetzt. Die zweite Stufe war dann, okay, wenn du den Koran liest, dann lässt das nochmal vergleichen die Bibel. Und da habe ich mal Literatur beschafft, wo das vergleichend dargestellt wird. Und ich habe die Bibel ganz neu kennen und neu schätzen gelernt vor allen Dingen. Ich habe gedacht, wow, was hat das Neue Testament doch eine tolle Botschaft. Ich war begeistert. Ich habe es plötzlich nochmal ganz anders gesehen. und habe gedacht, was haben wir für einen Gott, was haben wir für Jesus, was haben wir an Jesus? Und aufgrund der Tatsache, dass ich plötzlich mit dem Koran ein bisschen mehr inhaltlich was wusste, konnte ich ganz anders agieren und reagieren. Zum Beispiel, wenn es um christliche Feiertage ging, wie Weihnachten. Ich habe im Koran gelesen, dass auch dort, selbst dort, die Geschichte von der Geburt Jesu durch die Jungfrau Maria steht. Und eine jungfräuliche Geburt im Islam ist ja schon was Besonderes. Ja? Es ist zwar unter Palmen und bei uns in der Krippe, aber es ist eine jungfräuliche Geburt ohne Vater und das im Koran. Also hatte ich schon mal einen Brückenschlag. Und das Zweite war, man macht ja auch Exkursionen. Und ich habe gedacht, okay, zu unserer Gesellschaft gehört die Religion, Religionsfreiheit. Also ist es gut, wenn die Sprachschüler auch mal eine Kirche besucht. Und dann habe ich automatisch in meine Exkursionen, Bücherei, Rathaus, was man so alles besucht, inklusive Stolpersteine und jüdische Grabsteine, gehört ja auch zu unserer Geschichte. Und irgendwann sind wir auch in Münster gelandet. Und ich habe mir nicht gedacht, okay, kommen die jetzt rein, mache ich jetzt was ganz Schlimmes oder sondern ich habe einfach gesagt, okay, jetzt gehen wir auch mal ins Münster. So. Und das Schöne war, dadurch, dass ich vorher Vertrauen aufgebaut habe, ist jeder mitmarschiert. Und für viele war das erste Mal, dass sie überhaupt in einer Kirche waren. Und was mich dann so gefreut hat, dass sie nicht rein und raus, sondern dass sie sich echt Zeit genommen haben, sich da mal umzuschauen, Fragen zu stellen. Es wurde sogar ganz intensiv fotografiert in dieser Münster. Das ist ja eine schöne Kirche, wer noch nicht drin war, kann ruhig mal reingehen. Schönes Gotteshaus. Also, ich habe gemerkt, ich habe da was zu vermitteln. Es geht bis zur Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das gilt für jeden, egal welche Religionszugehörigkeit es gibt. Es gibt bei uns keine Ungläubigen, sondern eher andere Religionen. Aber das Thema ist Respekt. Das Thema ist Gleichberechtigung. Das Thema ist Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit. Und das finde ich ganz wichtig, um Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren, dass sie uns auch verstehen, warum das hier so ist. Inzwischen macht mir sogar die Grammatik Spaß. Und ich denke, zu meiner eigenen Erfahrung, aus meinem Willen, dein Wille, ist unser Wille geworden. Also die Schnittmenge wurde immer, immer größer. Und jetzt ist es so eine runde Sache, kann man sagen. Mein Willenswunsch für die Zukunft geht aber noch einen Schritt weiter. Das, was ich wirklich irgendwann mal aus vollem Herzen sagen möchte, ich glaube, ich bin schon auf dem Weg dorthin, ist mein Wille in deinem Willen. Was heißt das? Mein Wille in deinem Willen. Das heißt, es ist kein Automatismus, weil ich gelernt habe, diese Sätze zu sagen, sondern Automatismus aus Befehl und Gehorsam. So nach dem Motto, dein Wille geschehe. Okay. Keine Alternative, ja? Sondern mein Wille in deinem Willen. Also ich stelle mir das so bildhaft tendenziell so vor. Mein Wille mit einem kleinen Krönchen. Ich bin ja ein Geschöpf Gottes. Aber sein Wille ist viel, viel größer. Es hat ja auch eine größere Krone. Und ich weiß, wenn ich in seinem Willen bin, dann geht es mir gut. Also bisher habe ich keine anderen Erfahrungen gemacht. Das ist meine Erfahrung bisher, wenn mein Wille in seinem Willen ist, dann geht es gut. Dann kommt auch was Gutes dabei raus. Auch wenn ich am Anfang denke, was ist das für eine Schnapsidee? Ja, es ist okay. Manchmal auf den zweiten Blick. Aber was auch dazu gehört, und da muss ich noch lernen, vielleicht einige von euch auch, es braucht Mut, sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Man weiß ja nicht, was dabei rauskommt. Es braucht Demut in Form von Hingabe. Ich gebe mich hin. Es braucht Vertrauen, dass er es gut mit mir meint, dass er mich liebt. Und es braucht eine innere Überzeugung. Ja, ich stehe dazu. Es ist gut. Ich glaube, jetzt muss ich mal das Feature, das anmachen. Habe ich jetzt ganz vergessen? Moment. Moment. Okay, also, doch noch nicht zu früh, zu spät. Dein Wille geschehe. Auch die Bibel ist voll von diesem Thema. Ob im Alten Testament oder im Neuen Testament. Es ist ein grundlegendes Thema, das auf die Beziehung zwischen uns und Gott eingeht. Und das in zahlreichen Facetten. Von Isaak über Josef und Hiob bis zu Jesus selbst. Auf der Suche nach einer passenden Geschichte, also eine Geschichte, die auch zu mir passt, hat mir Daniel einen Tipp gegeben. War super. Und zwar Jona. Jona im Alten Testament. Ich weiß nicht, wer die Geschichte kennt. Kinder kennen sie, glaube ich, schon wegen dem großen Fisch, der da irgendwann mal vorkommt. Aber was ich so toll finde, dass Gott in dieser Geschichte uns zeigt, dass er unsere Ängste wahrnimmt, dass er uns nicht mit Gewalt seine Willen aufzwingt und uns die Zeit gibt. Und das finde ich ganz, ganz arg wichtig. Gott lässt uns die Zeit, die wir brauchen, um seinen Willen zu verstehen und ihm auch zu folgen. Und das Dumme dabei ist, dass unsere Zeitbegriffe manchmal nicht die Zeitbegriffe von Gott sind. Also ich bin ein ungeduldiger Mensch, ich hätte es gern schneller. So, gib mir Einsicht, aber sofort nach diesem Motto. Aber wir können daran wachsen, an diesen Herausforderungen. Und das tut auch Jona. Jona ist ein Prophet, der mit Gott in enger Beziehung lebt. Es geht so lange gut, bis Gott von Jona etwas fordert, das seinem Wollen total zuwiderläuft. Und zwar aus drei Gründen. Der Auftrag ist lebensgefährlich. Er verabscheut die Personen, zu denen er gehen soll. Und er fühlt sich weder berufen noch in der Lage, diesen Auftrag auszuführen. Das ganze Projekt ist ihm suspekt. Er will einfach nicht. Was will nun Gott, dass Jona so in Panik versetzt? Dass er das Weite sucht. Jona soll im Namen Gottes das Evangelium zu den Assyrern bringen und sie zur Umkehr von ihrem Lebenswandel bringen. Man muss dazu wissen, Syrien war damals ein riesengroßes Reich und zugleich der größte Feind Israels. Jona konnte die Assyrer nicht ausstehen und er wollte für sie auch keine Gnade, weil er konnte sie ja nicht ausstehen. Warum soll Gott gnädig zu jemandem sein, den ich selbst nicht ausstehen kann? Also, ist nicht mein Wille. Er wollte Vergeltung für dieses gottlose Volk. Also versuchte er zu fliehen. Doch vor Gott kann ich nicht fliehen. Er ist immer da. Er sieht alles. Er ist größer als ich und mein Wille. Was tut Gott nun mit dem fahnenflüchtigen Propheten, der sein Heil in der Flucht sucht, wider besseren Wissens? Jona ist auf ein Schiff geflüchtet. Das soll ihn nach Tarsis bringen, also in die entgegengesetzte Richtung. Und auf dem Schiff geht zunächst alles gut, doch dann bricht ein Sturm los, ein heftiger Sturm. Und die Schiffsleute wundern sich und denken, irgendwas stimmt nicht. Kommen darauf, dass es Jona ist. Und er sagt es auch selbst, dass er derjenige ist, warum der Sturm sich entzündet hat. Und das Interessante dabei ist nun, was Jona tut. Vorher hatte er Angst, zu den Assyrern zu gehen, weil er ja dort getötet werden könnte. Aber jetzt in dieser Situation bietet er den Seeleuten an, dass sie ihn über Bord werfen. Also eigentlich seinen sicheren Tod. Weil er weiß, es ist wegen ihm, dass alle in Gefahr kommen, in Lebensgefahr. Und so machen es die Seeleute, sie nehmen Jona und werfen ihn über Bord. Eigentlich der sichere Tod. Das Ende der Geschichte. Aber nun greift doch wieder ein, weil er hat ja das langfristige Ziel, dieses Projekt in Assyrien im Kopf. Er schickt einen großen Fisch, einen Wal. Und, so geht die Geschichte, der Wal verschluckt Jona, also es ist von einem großen Fisch die Rede, aber ich denke, der größte Fisch, den es hier gibt, ist ein Wal. Und der bleibt 3 Tage in seinem Bauch. Ob das jetzt sein kann, dass ein Mensch 3 Tage in einem Walbauch lebt, weiß ich nicht. Ich denke, es ist symbolisch. Auch die 3 Tage, die kommen in der Bibel häufiger vor, wie auch bei Jesus. 3 Tage, 3 Nächte. Ich denke, es war die Zeit, die Jona braucht hat, um die Sachen noch einmal neu zu durchdenken, zu überlegen, was habe ich eigentlich getan? Und was soll ich jetzt tun? Was Jona tut, das ist dann nach 3 Tagen und Nächten, kommt er zur Einsicht, dass er, auf Schwäbisch gesagt, einfach Mist gebaut hat. Gell? So. Er hätte es wissen müssen. Man kann vor Gott nicht einfach abhauen. Ist Gott nicht, der ist größer. Zurück zu Hochdeutsch. Okay. Und er bittet Gott um Vergebung. Was macht Gott? Er vergibt ihm. In der Geschichte ist es so, dass der Wal Jona danach ausspuckt an einen Strand. Jona ist gerettet. Gott gewährt ihm eine zweite Chance, denn dieser Auftrag, der ist immer noch aktuell. Und Jona geht dann tatsächlich in die Höhle des Löwen zu den Menschen, die er eigentlich gar nicht mag, in die Hauptstadt nach Ninive und verkündet Gottes Botschaft. Und durch die Erlebnisse, die er hatte, jetzt ohne Furcht, ohne Vorurteile und voll Autorität. Weil sein Wille mit Gottes Wille jetzt übereinstimmen. Und er gemerkt hat, Gott ist einfach größer. Was sagt er den Leuten in Ninive? Er sagt, wenn ihr nicht umkehrt, wird die Stadt in 40 Tagen zerstört. Und der Herrscher, der hört dies auch und er überlegt sich. Und was passiert? Der Herrscher, die Einwohner von Ninive, kehren um. Sie tun Buße. Eigentlich könnte man sagen, Das ist das Ende der Geschichte. Alles ist gut. Doch Jona ist nicht zufrieden. Er ist zornig. Er war glücklich, als es Gottes Wille war, ihm zu vergeben. Aber das heißt noch lange nicht, dass er jetzt glücklich damit ist, dass Gott auch den Menschen von Ninive vergibt. Diesen Menschen, die vorher so gotteslästerlich gelebt haben, die überhaupt nicht leiden konnte. Mir vergeben ist gut. Den anderen vergeben, nein, ist nicht mein Wille. Er stellt sich wieder gegen Gottes Willen. Doch Gottes Liebe beschränkt sich nicht auf Jona, sondern auf alle Menschen. Alle Menschen, die sich ihm zuwenden. Gottes Liebe ist größer als unsere Vorstellungskraft. Sie ist umfassend und auch größer als unsere menschliche Fähigkeit, anderen zu vergeben. Diese Lektion muss Jona noch lernen. Und jetzt kommt jetzt genau eine Folie. Diese Zeilen stehen jetzt in der Bibel. Ich habe sie nur etwas gekürzt auf die wesentlichen Aussagen. Als Gott sah, dass sie, also die Bürger von Ninive, von ihren schlechten Wegen umgekehrt waren, bedauerte er, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Der Herr antwortete ihm: Ist es recht, dass du deshalb zornig bist? Da ging Jona an den Ortsrand der Stadt und machte sich eine Laubhütte, unter die er sich setzte, um abzuwarten, wie es mit der Stadt weiterging. Und Gott ließ einen Rizinusstrauch wachsen, der sich über Jonas Kopf ausbreitete und ihm Schatten gab. Das linderte Jonas Unbehagen. Doch Gott ließ auch einen Wurm kommen. Dieser fraß sich durch den Busch, sodass dieser vertrocknete. Dann schickte Gott einen sengenden Ostwind. Die Sonne brannte auf Jonas Kopf, bis er matt wurde und sich den Tod wünschte. Da sprach Gott zu Jona: Ist es richtig von dir, wegen des Rizinusstrauchs so zornig zu sein? Ja, antwortete Jona. Da sprach Gott zu Jona: Dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Ninive hat aber über 120.000 Einwohner, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich so eine große Stadt nicht schonen? Eine berechtigte Frage. Ich finde diese Geschichte faszinierend, weil sie gleich mehrere Aspekte in sich vereint. Ich habe mal ein paar aufgeführt. Das erste ist: Gott kennt uns in- und auswendig. Und, so auch meine eigene Erfahrung, er beauftragt uns nur mit Aufgaben, die wir mit seiner Unterstützung auch leisten können. Die Folge ist, wir können uns deshalb seinem Willen und seiner Weisheit anvertrauen. Er befähigt uns, wie Jona in Ninive, Zeugnis zu geben. Und zwar auch dort, wo wir mit Gegenwind rechnen müssen. Und das beginnt schon vor der eigenen Haustüre. Wo sagen wir offen, ja, wir sind Christen? Und wo, ja, wenn wir unbedingt danach gefragt werden? Ja, meistens behalten wir es für uns oder sagen es nur in geschütztem Rahmen. Ich bin selber dann noch am, ja, bin Christin und ich sage es auch. Es ist gut so. Die Erfahrung hat mir bisher gezeigt, es ist keiner erschrocken, sondern es kommt eher die Nachfrage, warum? Und da liegt es an uns zu sagen, warum. Er gewährt uns Erkenntnisumwege. Also, bei Jona ist es der Wal. Vielleicht hat jeder von euch auch mal so einen kleinen Umweg gemacht, um einen Erkenntniszuwachs zu bekommen, so eine Ehrenrunde gedreht. Und was ich auch noch sehr toll finde, Gott vergibt Jona und auch uns Situationen der Befehlsverweigerung, weil wir einfach Angst haben, weil wir uns das nicht zutrauen. Machst du das für jemand anders machen oder nächstes Jahr vielleicht, ja, aber jetzt, doch nicht ich, doch nicht jetzt. Er lehrt uns Hingabe. Für mich, ich gebe mich seinem Willen hin. Er lehrt uns Demut. Den Mut. Ich denke, es braucht manchmal Mut, den Willen Gottes zu tun. Ja? Es wirklich zu sagen, ja, ich probiere es. Er ist ja dabei. Ich traue mich, das einfach zu tun. Er liebt uns und er lehrt uns, so wie Jona, auch andere Menschen zu lieben. Auch die, die wir gar nicht leiden können. Aber sind auch Kinder Gottes. Und was ich so schön finde, er spricht mit uns auch mit Bildern und Symbolen, die wir verstehen. Das war gestern so schön, es gab hier einen Kurs mit Segnen und Beten. Und da haben wir in Vierergruppen gegenseitig voneinander gebetet und gesegnet. Manche hatten da unheimlich schöne Bilder, die aber total zugetroffen haben. Es war eine tolle Erfahrung gestern. Dein Wille geschehe. Also ein wirklich umfassendes Thema. In der Vorbereitung zu dieser Predigt habe ich nur Folgendes bemerkt. Dein Wille ist ein hartes Wort. Dein Wille. Wer Kinder hat, weiß, ich will nicht. Ja? Also, es hat was mit Energie zu tun. Und das schreckt manchmal ab. Dein Wille. Hilfe. Wenn ich aber dieses Wort Wille durch Verlangen ersetze, Gottes Verlangen, er möchte was von mir. Oder noch besser, Gottes Herzenswunsch, dann geht bei mir was auf. Wenn es jemandes Herzenswunsch ist, dass ich für ihn etwas tue, dann sage ich doch nicht nein. Es ist sein Herzenswunsch. Da ist die Bereitschaft viel größer, als wenn ich mir denke, mein Wille, dein Wille. Ja? Herzenswunsch, es kommt von Herzen. Das schlägt man nicht einfach so ab. Da ist man offen. Ein Herzenswunsch. Mir jedenfalls fällt es schwerer, einen Herzenswunsch abzuschlagen. Mir fällt es leichter zu beten. Halt? Nein? Zu früh? Es wird mir leichter zu beten, dein Herzenswunsch geschehe. Gib mir die Weisheit, ihn zu erkennen, den Mut, ihn anzunehmen und die Kraft, ihn umzusetzen. Ich wiederhole es nochmal. Ist mir so auf dem Herz gelegt worden. Dein Herzenswunsch geschehe. Gib mir die Weisheit, ihn zu erkennen, den Mut, ihn anzunehmen und die Kraft, ihn umzusetzen. Amen. Am Ende dieser Predigt war für mich noch eine Frage offen. Wie erkenne ich Gottes Willen? Es gibt da viele Stimmen, die mir etwas zuflüstern. Und viele Menschen. Aber was ist jetzt Gottes Willen? Viele von euch haben bestimmt auch schon die Erfahrung gemacht, wenn wir Ohren, Augen und unser Herz auf Empfang stellen und die Antennen auf Gott ausrichten, erhalten wir überraschend viele Hinweise auf seinen Willen, auf die Herzenswünsche Gottes. Ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn etwas mehrmals meinen Weg kreuzt, dann wäre es vielleicht an der Zeit, mich damit zu beschäftigen. Dann hat es vielleicht eine Ursache. Also einfach wachsam sein. Und auch meine persönliche Erfahrung, je mehr wir diese Hinweise beherzigen, die auf Gottes Wollen hinweisen, umso einfacher, segensreicher wird unser Leben. Und dadurch werden wir auch ein Segen für andere. Das geht ineinander über. Und Gott hat uns die 10 Gebote als Orientierung gegeben. Was ich interessant finde, da steht nicht, du darfst nicht. Das wäre wieder ein Befehl. Ja, du darfst nicht. Kann man ja auch zu Kindern sagen, du darfst nicht das und das machen. Sondern es heißt, du sollst nicht. Das kommt bei mir jedenfalls ganz anders an, wie du darfst nicht. Ja, du sollst nicht. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Hinweis, jetzt aber. Genau. Ich finde, das ist eigentlich der größte Hinweis. Und eigentlich lässt sich das in einen Satz zusammenfassen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, aber liebe Gott über alles. Und wenn wir das als Orientierung nehmen, die Liebe als Hinweis auf den Willen, auf die Herzenswünsche Gottes, dann haben wir ein unheimlich gutes Prüfmittel, um zu sehen, ist der Wille Gottes Wille? Hat es mit Liebe zu tun? Kann das ein Herzenswunsch sein, der mir, anderen und auch Gottes Willen zum Segen ist? Mein Fazit aus dieser Beschäftigung mit diesem Thema. Ich denke, wir sind keine Marionetten. Ich lege sie mal weg. Wir sind aus uns heraus lebendig. Wir haben einen eigenen Willen bekommen. Wir können selbst Entscheidungen treffen. Die Rückseite der Medaille ist, wir müssen natürlich mit den Konsequenzen leben. Entscheidungsfreiheit bedeutet auch Verantwortung übernehmen. Das Schöne daran ist, Gott ist groß, er ist gerecht, er ist barmherzig und er liebt uns. Deshalb, und das ist meine Kernerkenntnis, können wir seinem Willen vertrauen und ihm unser Wollen anvertrauen. Amen. Das ist schon mal der offizielle Nachteil, es kommt noch ein kleiner Nachklapp. Wenn es jetzt so ein Herbst wäre, dann würden wir in die Natur gehen. Ach, okay, da ist es. Habe ich vorher vergessen, ist nochmal dieses Gebet. Okay. Weil die Kirche Lindenwiese plant ein tolles Projekt. Es ist ein Vaterunser-Gebetsweg. Und da gibt es auch eine Station, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Meine Idee, mein Impuls war, dass wir jetzt einfach uns dahin bieben, so wie Scotty, also wir gehen jetzt einfach mal im Geiste zu dieser Station. Wir machen so 2 Minuten Stille mit bisschen Hintergrundmusik, so. Und jeder kann sich mal die Frage stellen, gibt es aktuell eine Jona-Situation in meinem Leben? Also, so, dein Konflikt. Wo bin ich bereit? Wo will ich meinen Willen in Gottes Willen legen? Wo will ich vielleicht, dass Gott meinen Willen überprüft, ob es in Harmonie ist mit seinem Willen? Oder wo will ich einfach Danke sagen? Danke, dass du meinen Willen nicht erhört hast. Ach, dein Wille ist viel besser. Kann auch sein. Hier gibt es Zettel und Kugelschreiber. Wer möchte, kann einen Zettel ausfüllen. Hinter das Kreuz gehen und ihn hier reinstecken. Er wird nicht gelesen und die Zettel werden anschließend vernichtet. Aber der Inhalt, der geht zu Gott und zu Jesus. Amen.